Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Heute sprechen wir über Holzboote. Das klingt nach viel Schleifen, viel Lackieren und viel Liebe zum alten Handwerk. Aber Bootsbaumeister Jan Brügge hat sich gedacht, das kann man irgendwie anders machen. Er hat den Holzbootsbau kurzerhand mit einer Methode aus dem GfK-Bau gekreuzt und daraus seine Voy 26 und mittlerweile auch die Voy 28 gebaut. Schnell, radikal reduziert und mehrfach preisgekrönt. Seine Werft an der Schlei hat ein neues Verfahren entwickelt, bei dem ein kompletter Holzrumpf in einem einzigen Arbeitsgang mit Harz infusioniert wird. Das ist schneller, sauberer und nachhaltiger. Und mit seinen Voys ist daraus ein ziemlich radikaler Dayracer geworden. Jan, erstmal herzlich willkommen zum Yacht-Podcast.
Ja, moin Tim.
Ich fall mal direkt mit der Luke ins Boot. Erklär uns mal, wie genau deine Holzinfusion funktioniert und was sie vom alten Holzbootsbau unterscheidet.
Also alter Holzbootsbau heißt für mich klassisch beplant so. Mhm. Dann gab es natürlich Entwicklungsschritte. Lange Zeit wurden die Boote dann formverleimt gebaut, Holzboote. Da hat man schon eine sehr steife Schale. Und wir haben das jetzt noch einen Schritt weitergeführt und haben eben, wie du es schon richtig beschrieben hast, das Vakuuminfusionsverfahren aufs Formverleimen angewendet. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt für unsere Voy 26 eine CNC-gefräste Form, worüber wir trocken die Furniere auflegen, also anpassen, auflegen, fixieren. Und dann kommt das Ganze unter eine Vakuumfolie, unter Vakuum. Und dann ziehen wir das Harz da rein und verkleben das Ganze in einem Schritt, haben die Harzmenge da drin, die es braucht. Alle Lagen sind auf einmal eng verpresst und das ist sehr, sehr cool, mhm, jetzt zu sehen, dass das auf der Form so funktioniert.
Ich als Nicht-Handwerker frage mich ja immer, warum ist man da nicht vorher drauf gekommen? Das klingt so logisch, denn du hast weniger Arbeitsschritte, du hast einen kontrollierteren Harzverbrauch, du hast weniger Müll, weniger Harzdämpfe. Da hätte man noch längst drauf kommen können.
Naja, ist immer die Frage, wann, wo, wie setzt sich mal jemand hin und sagt, mhm, Mensch, wir müssen weitermachen, wir müssen uns irgendwie was Neues ausdenken. Das haben wir bei mir auf der Werft gemacht. Mhm. Und ich meine, ist erstmal vielleicht auch ein bisschen verrückte Idee zu sagen, okay, also man muss ja erstmal beides kennen.
Ja.
Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und dann sich noch überlegen, okay, vielleicht kann ich es irgendwie zusammenbringen. Und so viele Holzbootsbauer, die dann auch noch irgendwie mit Kunststoff sich auskennen, gibt es, glaube ich, nicht, weil an und für sich ist die Bootsbaubranche schon relativ überschaubar.
Ja, ja, so, auf jeden Fall. Wie lange hast du gebraucht, bis das Verfahren funktionierte? Weil das ist ja ein ewiger Prozess eigentlich.
Ja, da haben wir schon einige Schritte gebraucht. Also wir haben erst mit so kleinen Probestücken angefangen. Die waren so DIN A4 groß, die ersten. Dann wurden die Schritt für Schritt, mhm, größer. Dann haben wir so einen Quadratmeter gemacht. Und so haben wir uns dann langsam daran getastet. Mhm. Aber das war schon über Monate und am Ende auch über Jahre hat sich das hingezogen, bis dann wirklich die erste Voy 26 fertig war, ne?
Ist es jetzt ausgereift?
Ja, doch. Jetzt können wir, mhm, das so super handeln. Und das war natürlich für mich auch nochmal ein richtig cooler Schritt, zu sehen, wie das dann auf der Form wirklich in Gänze funktioniert. Weil einfach das Ergebnis, was da rauskommt, ist schon ziemlich cool. Also, mhm, die ganzen Furnierschichten auf einmal verpresst, die sind dann, kommen dann tatsächlich glatter raus, als ich es erwartet habe.
Ja, super. Mhm. Ja. Du hast das Ganze, also diese riesige Entwicklung, die ja dann doch über Jahre ging, selbst finanziert. Ich behaupte mal, als mittelständisches Unternehmen ist das ein Projekt, wo man sagen kann, im Nachhinein vielleicht, ich war ganz schön verrückt, oder?
Ja, allerdings. Ich habe natürlich nicht komplett selbst finanziert. Wir haben auch mal eine Förderung dafür bekommen vom Bundeswirtschaftsministerium. Wir haben mit einer Uni zusammengearbeitet, die uns auch dabei unterstützt hat. Und so kommen dann einige Dinge zusammen. Im Endeffekt habe ich selbst bei mir im Betrieb den Mut gehabt, das durchzuziehen. Das kann man schon so sagen. Ja.
Mhm. Ja. Jetzt sagst du, dass das Verfahren auch nachhaltiger ist, ne? Und trotzdem gehen da 40 bis 50 Kilo Epoxidharz durch. Wie groß ist der ökologische Vorteil wirklich?
Man hat weniger Harzüberschuss, weil wirklich das Harz reingeht, was man auch braucht. Man kommt nicht um Epoxidharz drumherum. Das muss man schon so sagen. Für mich ist der wichtigste Schritt der Nachhaltigkeit da drin, eigentlich zu sagen, okay, wir können wieder sinnvoll mit Holz bauen, weil Holz an und für sich einfach ein sehr nachhaltiger, einfach ein nachwachsender Rohstoff ist. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Aspekt dabei.
Mhm. Siehst du da drin die Zukunft? Weil man hat ja immer gesagt, so GFK ist so praktisch und schnell und irgendwie auch billig. Und jetzt hast du diese Methode entwickelt, die ja eventuell auch so richtig was Neues entzünden könnte. Siehst du darin eigentlich die Zukunft des Bootsbaus, dass wir von diesen GFK-Plastikbombern wegkommen?
Das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, weil nach wie vor die Boote, die wir bauen, sind schon am Ende noch handwerklich gefertigt und wir kommen da jetzt noch nicht an GFK-Serienbau ran, weil da einfach natürlich über hohe Stückzahleneffekte sind, die wir jetzt noch nicht erzielen können. Aber ich glaube schon, dass wir da eine spannende Nische haben, die auch wieder wachsen wird, weil das Schöne an Holzbooten ist einfach, dass sie unglaublich langlebig sind. Also wir haben bei uns im Winterlager Boote, die sind 50, 60 Jahre alt. Da gibt es einige. Es gibt dann zwischen auch mal ein Boot, was irgendwie 100 Jahre alt ist. Gerade diese Woche war ich auf einem Boot, was sogar noch älter ist. Das ist schon verrückt, wie lange Boote, wenn sie dann auch gut gepflegt werden, überleben.
Genau, und das ist eben bei GFK nicht ganz so.
Genau, nicht dafür gemacht sind einfach, dass sie halt nur eine gewisse Zeit halten und dann weiß man, dann sind sie irgendwann durch, sage ich jetzt einfach mal so salopp, sondern die eigentlich da für die Ewigkeit gemacht sind.
Ging es bei der Entwicklung auch um deine Gesundheit als Bootsbauer? Weil in diesem Verfahren wirst du sicherlich weniger Dämpfe einatmen als bei der herkömmlichen Art, oder?
Ja, genau. Das ist schon ein ziemlich guter Effekt dabei, dass man nicht so großflächig bei der Verleimung mit dem Epoxy in Berührung kommt. Aber das war jetzt nicht der Fokus. Das ist ein
netter Side-Effekt.
Side-Effekt, ein sehr wichtiger und schöner, aber das stand nicht im Fokus. Ja.
Für alle, die uns zuhören, ihr müsst das auch mal googeln, die VOY 26 zum Beispiel, also W-O-Y. Wo kommt eigentlich der Name her?
Es gab so einen Projektname, der war dann aber irgendwann so, oh nee, da müssen wir noch mal ran. Und dann haben wir uns mal einen Tag Zeit genommen, so einen kleinen Workshop gemacht und überlegt, okay, was könnte ein cooler Markenname sein? Und da ist dann VOY bei rausgekommen. Das ist so abgeleitet von Wooden Yachts. Einfach ja irgendwie ein Fantasiename. Aber ich finde, das klingt ganz gut ist rund und stimmt.
Ja, finde ich auch. Muss ja auch immer international funktionieren. Genau. Also ich denke dann an die Engländer, die würden es vielleicht VOY aussprechen. Dann hast du die Franzosen, die das W ja quasi in ihrer Sprache gar nicht haben. Dann hast du schon ein Thema. Aber okay. Ist egal. Also ich wollte nur sagen, draußen, die uns zuhören, guckt euch die VOY 26 mal bei Google an oder eben bei Jan auf seiner Homepage. Die schreiben wir euch in die Shownotes rein. Das ist ein so wahnsinnig schönes Boot und ich finde es so radikal. Es hat keine Aufbauten, keinen Traveler, keinen Achterstag, nicht mal eine Reffmöglichkeit fürs Großsegel. Es ist unglaublich schön. Wie kamst du auf diese Radikalität? Weil das muss man ja als Segler wollen.
Ja, genau. Ich segel super gerne, mein ganzes Leben lang schon. Segel auch immer wieder Regatten, bin dann sportlich unterwegs und das war so mit ein Ziel, das zu verbinden. Einfach ein radikales Boot, was Spaß macht beim Segeln, performantes Boot. Und ich meine, das war mir auch ein Anliegen zu zeigen, was Holz eigentlich kann. Weil ich glaube, es wird oft unterschätzt, wie viel Leistungsfähigkeit in diesem Werkstoff steckt, wenn man ihn richtig einsetzt. Ja. Wir haben das zweite Boot, das wiegt jetzt noch mit einer ganzen Menge Technik 1050 Kilo, was für die Bootsgröße echt ein super Gewicht ist, womit man dann echt schnell unterwegs sein kann und sehr direkt einfach wie auf der Jolle das Segeln spürt. Und das macht auch wirklich Spaß auf dem Boot. Diese ganze Kombination einfach. Ein sehr direktes Boot, was sich trotzdem aber komfortabel und sicher segeln lässt. Und dann eben auch noch was fürs Auge.
Ja, genau. Und du wolltest ja ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Day Sailor bauen. Und rausgekommen ist dann irgendwie so ein Day Racer. Ist das Ganze dir schneller und radikaler geraten, als du eigentlich wolltest?
Eigentlich, das Ziel war schon immer so gegeben, eben ein sportliches Boot zu bauen und genau hinterher, als das Boot dann fertig war, war das so ein bisschen der Gedanke zu sagen, vielleicht ist es kein Day Sailor, sondern ein Day Racer geworden. Ja.
Schön, ne?
Ja.
Du hast ausdrücklich gesagt, dass du kein Hightech-Spielzeug bauen willst, also keine Foils, kein Neigekiel und so. Und es kam auch mal so dieser Begriff auf, wir wollen etwas bauen, was du ohne Helm segeln kannst. Wo liegt für dich die Grenze zwischen Performance und Übertreibung? Wie hast du rausgekriegt, wie weit du gehen willst und kannst? Ohne dich dann selbst auch zu verleugnen in Keep It Simple.
Ja, gute Frage. Da gehört für mich zu, genau, dass es einfach so für jedermann segelbar ist. Ich wurde zum Beispiel immer mal wieder auch darauf angesprochen, ja, warum hast du denn kein Trapez angebaut? Trapezsegeln ist einfach nochmal eine Nummer anspruchsvoller, als sich einfach auf die Kante zu setzen. Und so wie das Boot jetzt ausgelegt ist, kann da jeder mit losfahren und kann wirklich ganz direkt das Segeln spüren, ohne dass man jetzt wirklich krasse Spezialkenntnisse haben muss. Man kann natürlich auch ans Limit gehen mit dem Boot und das Boot richtig pushen und da ziemlich viel rausholen, aber es ist eben so, dass da eine ziemlich große Bandbreite möglich ist. Das finde ich auch insgesamt das Schöne am Segeln, dass es einfach so facettenreich ist. Man kann mit einem ganz kleinen Boot segeln, man kann mit einem ganz großen Boot segeln, man kann alleine segeln mit vielen Leuten, man kann eben das auf einem super professionellen hohen Level machen oder einfach so nach Feierabend zum Spaß und da deckt, glaube ich, die Voil 26 auch ein ziemlich großes Spektrum ab, auch wenn sie erstmal performant daherkommt, aber eben ohne diese...
Und aussieht.
Genau, ohne diese speziellen Geschichten wie Foilen und so weiter, was du gerade genannt hast, da bin ich ganz glücklich mit dem Mix.
Mhm. Du hast gesagt, das Boot wiegt 1000 Kilo, was hast du für ein Kiel?
Das ist ein T-Kiel, eine Carbonfinne mit einer Bleibombe und das Ganze kann man auch hochfahren. Es ist ein hydraulischer Hubkiel drin, sodass man den Tiefgang auch reduzieren kann, weil wir haben bei dem Boot 1,90 Meter Tiefgang, was schon eine ganze Menge ist für die Bootsgröße.
Mhm.
Wenn man irgendwo einen Liegeplatz hat mit weniger Wasser, kann man das Boot auch gut benutzen. Gerade, glaube ich, auf den süddeutschen Seen so, da in der Mitte des Sees ist es überall tief, aber in den Liegeplätzen ist es flach und das wird auch extremer über die Jahre.
Ja, ja, eindeutig.
Genau, und deswegen kann man damit dann ganz gut agieren. Außerdem ist es praktisch zum Trailern, wenn man den Kiel ein bisschen hochziehen kann und dann nicht so ein super hohes Boot da stehen hat.
Absolut, aber ich denke dann als Segler gleich wieder dran, oh, so eine Hydraulikanlage ist ja auch wieder ein Knackpunkt, ne? Kann kaputt gehen. Oder sagst du so, nee, das Ding, das kriegst du nicht kaputt.
Das muss man einmal richtig einstellen am Anfang und dann ist so eine Hydraulikanlage ziemlich stabil. Jeder Bagger hat funktioniert mit ganz viel Hydraulik.
Okay. Und dann habe ich noch eine Frage zum Großsegel. Warum hast du es ohne Reffmöglichkeiten gebaut?
Es ist so, man kann natürlich auch ein Großsegel auf dem Boot fahren mit Reff. Aber erstmal war der Gedanke, okay, es ist wirklich ein Spaßboot. Da fährt man jetzt nicht mit raus, wenn es mega kachelt, sondern man fährt da bei schönem Wetter mit raus, wenn die Bedingungen passt. Und dann braucht man auch kein Reff im Großen.
Jetzt hast du die Voil 26 gebaut, die Voil 28 gibt es jetzt auch schon, die liegt auf dem Bodensee, hast du mir eben erzählt. Hast du im Hinterkopf so ein bisschen, dass du einen Klassiker bauen willst, dass man irgendwann sagt, so in 20, 30 Jahren, die Voil, das ist so das Ding, was du haben musst?
Das wäre cool, wenn das da drauf wird. Ja, klar, da würde ich mich sehr freuen. Mal schauen, was da die Zukunft jetzt so bringt. Ich glaube, das Boot hat Potenzial und ich habe ja auch viel Zuspruch dafür bekommen.
Ja, du warst auch auf der Boot in Düsseldorf und hast da eben deine Voil präsentiert. Erzähl doch mal, wie das für dich war. Ich glaube, du warst ganz überrascht, dass du eigentlich so eine Art, dann plötzlich so eine Art Zentrum von der Boot wurdest. Du wurdest ja überrannt.
Ja, das war schon spannend. Ich bin ein paar Mal auf der Boot gewesen, als Besucher, aber auch eher, ich sag mal so B2B-mäßig, um da Kontakte, also Leute zu treffen aus der Branche, relativ gezielt. Deswegen habe ich mich da nie so intensiv mit auseinandergesetzt, okay, was eigentlich für eine Bedeutung die Boot hat. Und ich war da schon sehr überrascht, wie international das Publikum ist. Also wir haben mindestens den halben Tag Englisch gesprochen dort. Ja. Ich war auch überrascht, wie interessiert auch die Branche war, auch die großen Serienhersteller sind viele vorbeigekommen, haben sich das angeschaut und sich mit uns ausgetauscht. Das hat mich schon sehr gefreut. Ja. Mhm.
Hast du nicht ein bisschen Angst, dass die deine Methode klauen oder sagst du so, nee, das ist ein Open Project, ich freue mich, wenn mehr Holz verbaut wird?
Ich würde natürlich schon diesen Vorsprung, den wir jetzt haben, gerne erstmal selbst nutzen. Letztendlich, wer pfiffig ist, der kann da auch selbst das hinkriegen, das anzuwenden. Aber das braucht natürlich dann ein bisschen Erfahrung und Entwicklung braucht das schon. Das heißt, ich glaube, da kann sich jetzt nicht einfach so irgendjemand hinstellen und sagen, ich mache das auch mal.
Klar.
Ist es immer bei jeder Infusion, bei jedem neuen Bauteil, auch im Kunststoff ist da immer auch ein ziemlich hohes Risiko dabei. So, und da sind auch schon mal Projekte schiefgegangen und wenn so eine Infusion schief geht, dann ist das ganze Bauteil, hat man da erstmal mal einen Riesenhaufen Schrott. Das heißt, da muss man schon mit Bedacht rangehen und das sauber aufziehen.
Und könntest du dir das Ganze irgendwie patentieren lassen, dass du sagst, das ist deine Methode, die nur du verwenden dürftest?
Ich habe das zum Patent angemeldet, aber so ein Patentverfahren, das dauert ziemlich lange. Also ich warte da im Moment auf eine Rückmeldung, dass das wirklich fertig durch ist, aber es ist zum Patent angemeldet, das Verfahren.
Okay. Ja, schwierig. Lass uns zum Schluss noch ganz kurz über deine Werft reden an der Schlei. Ihr habt so eine Art Schleibootverband. Es sind viele kleine Werften wie deine und ihr unterstützt euch gegenseitig dann auch mit Fachkräften und mit Know-how. Erzähl ein bisschen, wie das funktioniert, weil ich glaube, ohne das Ganze hättest du nie diese Entwicklung hinlegen können.
Genau, also an der Schlei, da ist schon so ein bisschen der Mekka des Bootsbaus. Da sind, ich glaube, es ist tatsächlich die höchste Werftendichte in Deutschland dort. Und es sind auch wirklich viele nette Bootsbauer, mit denen man sich gut austauschen will. Das ist einfach hier eine gute Stimmung und man hilft sich gegenseitig, man tauscht sich fachlich aus und deswegen ist hier einfach, glaube ich, auch das nötige Klima dafür da, um schönen Bootsbau zu machen, ja.
Ja, es klingt für mich von außen so, als ob ihr so ein heimlicher Bund seid, der sich gegenseitig unterstützt, der zwar irgendwie auch in Konkurrenz ist, aber trotzdem sagt so, nee, wenn wir paar Werften hier an der Schlei gemeinsam zusammenhalten, sind wir eventuell stärker als diese Riesenbootsbauer.
Ja, das hat sich hier, glaube ich, einfach so entwickelt, dass es immer schon viele Werften gab und dann immer mal wieder auch eine neue Werft. Und das ist so der Gedanke. Und man hat immer wieder Berührungspunkte. Auch, dass man mal sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Anfrage. Das ist ein Projekt, das passt nicht hundertprozentig zu mir. Das schicke ich mal weiter zu jemand anders, wo ich weiß, aha, der ist da mehr spezialisiert. Oder wenn man weiß, okay, ich habe jetzt hier echt eine knifflige Aufgabe, irgendjemand anders hat schon mal was Ähnliches gemacht, dann frage ich den einfach mal hier, was hast du für Erfahrungen gemacht? Und so ein Klima und so, das bringt natürlich am Ende alle weiter. Das ist klar. Und das ist hier, glaube ich, auch allen bewusst und deswegen funktioniert das so gut.
Mhm. Zum Schluss, was ist denn dein Ziel? Also möchtest du irgendwann die Möglichkeit haben, dass du wirklich viele Voice im Jahr bauen kannst oder vielleicht sogar im Auftrag bauen lässt? Oder wo ist dein Ziel für die nächsten Jahre?
Mein Ziel ist, wir machen ja zweierlei Dinge. Ne? Wir machen Neubau, wir machen aber genauso auch Service, Reparaturen und andere spannende Projekte. Und im Moment ist das so, dass schon diese Neubaugeschichten das andere so ein bisschen überdecken oder überstrahlen. Und manchmal habe ich da schon Sorge, dass dadurch manche Leute irgendwie gar nicht zu uns kommen, weil sie denken, die wollen ja eh nur Neubau machen. Aber das ist schon so, dass wir auch da im Service- und Reparaturbereich echt spannende Projekte haben. Also auch gerade eben diese alten Holzboote. Jetzt geht wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein Projekt los. Das ist ein Boot, das ist schon seit 90 Jahren in Familienbesitz. Da segelt jetzt die vierte Generation drauf und das hatte einen Schaden jetzt, einen ziemlich großen Schaden. Und das ist dann halt super spannend, auch diese Geschichte dahinter zu sehen oder was dahinter steckt, dass die einfach sagen, okay, wir haben das schon so lange und jetzt müssen wir uns auch überlegen, jetzt die Jüngsten, wollen die das auch so weiterführen? Und ja, das sind spannende Projekte, die wir auch machen und die mir auch genauso Spaß machen wie der Neubau, weil deine eigentliche Frage war ja, wo ich hin möchte. Und ich habe jetzt meine Werft seit 10 Jahren. Ich habe alleine angefangen und ich habe mir am Anfang gesagt, okay, ich möchte auch wirklich einen Betrieb aufbauen. Ich möchte nicht einfach als Einzelkämpfer unterwegs sein, sondern will wirklich einen Betrieb aufbauen. Und das ist mir jetzt in der Zeit gelungen. Da bin ich auch echt stolz drauf. Das hat für mich aber auch bedeutet, dass ich halt dann immer weniger in der Werkstatt war und wenig Bootsbau gemacht habe, wo mein eigentliches Talent liegt. Und ich freue mich eigentlich jetzt darauf, dass es im Moment bei uns alles gut läuft und ich vielleicht in den nächsten Jahren auch den Freiraum habe, wieder selber Bootsbau zu machen. Und das ist mein Ziel, ja.
Ja, das ist immer das Problem, wenn man erfolgreich ist. Man ist dann gar nicht mehr in seinem Beruf richtig tätig, sondern plötzlich ist man so Businessman und sowas, ne? Ist dann auch etwas, woran man sich gewöhnen muss.
Ja, genau.
Auf der Boot in Düsseldorf gibt es immer die Flagship Night. Da werden die besten Boote des Jahres gekürt. Und das hast du dein Werft erst seit 10 Jahren und plötzlich stehst du in der Flagship Night da und gewinnst auch noch die Yacht des Jahres, den Award. Das ist ja völlig unfassbar. Ja, das ist, damit kann man halt auch nicht rechnen. Und erzähl uns noch ganz kurz zum Schluss, wie das für dich war, als du dann plötzlich auf die Bühne gerufen wurdest.
Ja, das war sehr cool, weil wirklich bis zuletzt habe ich das nicht gewusst, ob wir jetzt überzeugen konnten oder nicht. Und das war für mich auch schon immer so der Preis im Bootsbau, also so der Oscar im Bootsbau. Und das jetzt zu schaffen mit einem eigenen Boot, das hat mich schon sehr stolz gemacht. Da kann ich einen großen Haken machen. So, das hat funktioniert. Deswegen war das irgendwie auch für mich einfach ein riesen Meilenstein. Und ich bin jetzt erstmal stolz auf das, wo wir stehen, wo wir bis jetzt hingekommen sind. Und bin sehr gespannt, wie uns das jetzt weiterführen wird.
Mhm. Jan, vielen Dank. Ehrlich, du hast unseren tiefsten Respekt. Also auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen von der Yacht, die ja mitgekürt haben, das Boot, die Voy 26. Und alle sagen so, mein Gott, was hat der Typ da gebaut und gezaubert und für neue Techniken entwickelt? Du bist da echt ganz vorne und deshalb danke für dieses Gespräch und herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.